Hey, schön, dass du eingeschaltet hast bei In Bindung, dem Podcast Nummer 1 für glaubensbasierte Elternschaft. Bei uns geht es darum, wie du dein Kind liebevoll begleiten kannst, während du selbst im Glauben und in deinen Beziehungen wächst. Heute im Studio bei mir ist Sarah Riedl und mein Name ist Julia Wanitschek. In dieser Folge sprechen wir über vererbte Wunden, transgenerationales Trauma verstehen. Wenn du uns noch nicht abonniert hast, dann drück jetzt auf Folgen und verpasse keine weitere Episode. Vielen Dank, dass du heute dabei bist. Los geht's. Sarah, sehr schön. Ich freue mich unglaublich, dass du heute unsere Gästin bist hier bei In Bindung. Ich könnte jetzt viel erzählen, wir kennen uns nämlich schon sehr lange und ich habe mal in deinem Kinderzimmer gewohnt. Eine Zeit. Aber bevor wir jetzt hier zu sehr ins Detail gehen, weil wir haben keine Zeit, wir haben ein wichtiges Thema heute zu besprechen.
Richtig, ja.
Kannst du dich bitte selber kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
Klar, danke schön erstmal für die Einladung. Danke, dass ich hier sein darf. Fühle mich sehr geehrt. Ich bin Sarah Riedl und bin Sozialarbeiterin. Ich habe in den Vereinigten Staaten studiert, dort meinen Bachelor und meinen Master gemacht. Das ist dort eine klinische Ausbildung. Das heißt, wir werden auch als Therapeuten ausgebildet. Und kurz danach habe ich im Hospiz gearbeitet, tatsächlich Menschen eben im Sterbeprozess begleitet, sowie auch deren Familien. Und habe mich dann entschieden, zurück nach Deutschland zu kommen. Und bin jetzt bei einer Freikirche angestellt und dort als Jugendsozialarbeiterin und Gemeindereferentin mit einem Schwerpunkt in Trauma und mentaler Gesundheit. Das heißt, ich mache viel Psychoedukation, mache aber auch psychologische Beratungen und grundsätzlich Workshops, Jugendstunden über Trauma, mentale Gesundheit und auch eine Präventionsarbeit in Bezug zu sexueller Gewalt. Genau.
Also ganz schön vielseitig.
Ja.
Schön. Und deswegen haben wir dich heute wegen deinem Traumaschwerpunkt vor allem hierher gebeten. Mhm. Wir haben auch schon im Podcast einiges über Trauma gesprochen und einiges gelernt, auch von anderen Gästen schon. Heute wollen wir mal speziell über transgenerationales Trauma sprechen. Kannst du uns da eine kurze Definition geben?
Ja, klar. Also ich glaube, wenn wir über transgenerationales Trauma definieren wollen, ist es immer wichtig, auch Trauma im Allgemeinen erstmal zu definieren. Und da gibt es verschiedene Definitionen tatsächlich, auch in wissenschaftlichen Studien. Aber die haben so Grundelemente. Und da geht es eben darum, dass es ein schweres seelisches Erlebnis ist, das belastend wirkt. Mhm. Ja. Unser zentrales Nervensystem in der Regel überwältigt. Das verändert tatsächlich auch, wie wir uns an Dinge erinnern können. Und transgenerational dann, wenn wir das mit einbauen, bedeutet einfach, dass es nicht nur bei der Person bleibt, die das quasi aktiv erlebt hat, sondern dass es auch an die Kinder, Enkelkinder Urenkel weitergegeben wird, obwohl sie selber das Trauma oder die Traumata nicht erlebt haben.
Mhm. Und das ist total spannend und ich möchte da gleich mal am Anfang, in der zweiten Folge, wir haben noch eine Folge mit dir, da gehen wir noch mehr in die Bibel rein, aber jetzt mal am Anfang habe ich da schon auch einen ganz spannenden Bibeltext, der auch oft von christlichen Traumatherapeuten in dem Kontext herangezogen wird. Mhm. Und zwar steht der in 4. Mose 14, Vers 18. Mhm. Und ich werde den zweimal vorlesen, einmal nach Luther und einmal nach Hoffnung für alle. Und es ist sehr interessant. Also einmal nach Luther lautet dieser Text, der Herr ist geduldig und von großer Barmherzigkeit und vergibt Missetat und Übertretung und lässt niemand ungestraft, sondern sucht heim die Missetat der Väter und über die Kinder ins dritte und vierte Glied. So schreibt Luther die Hoffnung für alle. Meine Geduld ist groß und meine Liebe kennt kein Ende. Ja, ich vergebe Schuld und Unrecht, doch ich lasse nicht alles ungestraft. Wenn jemand an seiner Schuld festhält, muss er die Folgen tragen. Und nicht nur er, sondern auch seine Kinder, Enkel und Urenkel. Und ich finde es sehr interessant, weil während in diesem ersten Übersetzung nach Luther dieser Strafaspekt noch mehr im Vordergrund steht, scheint es bei der zweiten Übertragung der Hoffnung für alle mehr so ein bisschen auch um Traumata-Weitergabe zu gehen. Wie verstehst du das?
Ja, voll wichtiger Bibelvers tatsächlich. Ich habe in einem Traumazentrum ein Praktikum gemacht in den Staaten und tatsächlich haben wir diesen Vers immer mal wieder in Vorträgen auch benutzt, weil wir in der Wissenschaft mittlerweile wissen, dass transgenerationales Trauma oder Trauma im Generellen wirklich bis ins die dritte und vierte Generation weitergegeben werden kann. Und wir sprechen da gleich auch noch mal ein bisschen mehr drüber, wie das genau aussieht. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ne, wie verstehe ich diesen Text? Also definitiv hast du schon hervorgehoben, dass Luther hier wirklich ein bisschen krass rüberkommt. Ne? Also ich weiß nicht, das sind vielleicht sogar starke Gefühle in uns, wenn wir das lesen, vielleicht auch Angst. Mhm. Ne? Spannend finde ich, dass Gott das anscheinend, und ich glaube, da geht er auch ganz bewusst vor, erstmal überschreibt. Ne? Und er fängt an, diesen Vers, und sagt, ich bin geduldig und barmherzig, mhm, ne, in beiden. Und sagt, ich möchte das als eine Grundlage sehen. Und so verstehe ich das oder sehe ich das. Ne? Also hier, mein Charakter ist Geduld, Barmherzigkeit und dass ich vergeben, mhm, will. Und dann dieser Strafaspekt ist für mich tatsächlich mehr so die Konsequenz. Mhm. Ja, also Gott sagt, und das sehen wir ja auch in anderen Geschichten tatsächlich in der Bibel häufig so, ne, mit dem Volk Israel vielleicht, der macht einen Bund mit ihnen, wenn ihr euch daran haltet, ne, werdet ihr Segen empfangen, mhm, die Konsequenz daraus, ja, aber wenn eben nicht, dann kommt was anderes, ja, andere Gefangenschaft und, ja, so weiter. Mhm. Und von dem her vielleicht da diesen Schwerpunkt zu sehen, dass Gott es nicht so sehr darum geht, uns zu bestrafen, sondern dass er sagt, deine Schuld, deine Sünde und vielleicht auch das Trauma, das du anderen Menschen zufügst, hat Konsequenzen. Mhm. Und tatsächlich finde ich das sehr beruhigend. Mhm. Ja, ich möchte, glaube ich, auch wenn ich traumatisiert worden bin, je nachdem, was das natürlich auch ist, würde ich mir wünschen, dass da Gerechtigkeit eines, mhm, Tages herrscht. Ja, ne? Ja. Und dann eben auch den Kontext von, hey, es gibt Konsequenzen. Mhm. Damit aber auch vielleicht ein Stück weit Hoffnung zu geben, weil er sagt so, hey, das muss aber ja nicht das Ende sein. Mhm. Ja, letztendlich möchte ich ja vergeben.
Mhm. Ja. Schön. Ja, danke, mhm, für diese Perspektive. Gerne. Jetzt lass uns mal gleich in die wissenschaftliche Perspektive ein bisschen reingehen. Nächstes Mal dann mehr Bibel noch. Du arbeitest ja traumasensibel, mhm, hast eine Ausbildung. Sag uns mal ein bisschen, welche Forschung das so ein bisschen belegt, dass Trauma weitergegeben wird.
Ja, also es gibt tatsächlich verschiedene wissenschaftliche Studien, die da reinschauen. Ich habe euch einfach mal zwei mitgebracht tatsächlich. Die eine oder die ich auch kennengelernt habe mit einer der ersten, die uns anvertraut wurde, es geht um die Epigenetik. Also, mhm, das ist ein Teil dieser, ich hoffe, das sage ich richtig, ja, dieser transgenerationalen Trauma-Studien, die eben auch existieren. Ich bin keine Neurobiologin, muss man dazu sagen, ja. Also ich habe auch ein begrenztes Wissen. Aber die Epigenetik bedeutet eben, wie sich bestimmte Gene ausdrücken. Ja, also das bedeutet nicht, dass Trauma unser Genmaterial selber verändert, sondern man kann sich das ein bisschen vorstellen wie Schalter an Genen, mhm, die dafür sorgen, dass ein Gen gelesen werden kann oder es angeschaltet wird oder ausgeschaltet, mhm, wird, was total spannend ist. Und eine der ersten Studien wurden eben mit Kindern von Holocaust-Überlebenden gemacht. Ja, und da haben sie Tests gemacht und festgestellt, dass ein bestimmtes Stressgen, mhm, jeweils an- oder ausgeschaltet ist, das damit verbunden ist, ob jemand gut Stress verarbeiten kann. Mhm. Und tatsächlich war das bei den überlebenden Kindern ausgeschaltet. Das, mhm, heißt, sie hatten Schwierigkeiten, diesen Stress abzubauen. Und dann gibt es auch Studien, häufig wird das mit Ratten dann gemacht oder mit Mäusen. Da haben sie dann zwei Gruppen angeschaut von Rattenmamas. Ja, die einen waren diejenigen, die sich sehr stark um ihre Kinder gekümmert haben. Und sie haben das daran gemessen, wie viel die geputzt haben und geleckt, mhm, haben. Und dann wiederum eine Mutter, die das nicht gemacht hat. Und da haben sie Ähnliches festgestellt. Mhm. Und haben dann gesehen, dass die Kinder dieser Mütter, jeweils also von der, die sich viel gekümmert hat, viel besser mit Stress umgehen konnten, mhm, ruhiger waren, mhm, während die anderen sehr anfällig dafür waren, mhm, ja, also ängstlicher waren auch. Und dann haben sie festgestellt, dass das eben auch das Leben lang angehalten hat. Mhm. Spannend jedoch, und ich glaube, da kommt wieder dieser Hoffnungsaspekt auch rein, der mir unheimlich wichtig ist, als sie diese Kinder dann zu der anderen Mutter jeweils gegeben haben, mhm, hat das aufgehört. Also die Kinder, die wenig sich um sich gekümmert worden sind, wurden dann zu einer Mutter gegeben, die sich viel gekümmert hat. Und dann hat sich dieses Gen plötzlich angeschaltet. Und sie waren in der Lage, ruhiger zu werden. Mhm. Und die Kinder, die vorher das gelernt haben und zur Mutter gegeben wurden, die weniger sich gesorgt hat, wurde es ausgeschalten.
Aha.
Und ich glaube, da kommt dann auch wieder andere Studien rein, die eben sagen, dass wir mehrere Mechanismen haben, die damit reinspielen. Ja, also man sieht schon, das wird jetzt nicht einfach nur weitergegeben, sondern da sind soziale Aspekte, da sind psychologische Aspekte, eine Erziehung und so weiter, die da reinspielen können, ob diese Gene an- oder ausgeschaltet
ob sich praktisch diese Prädisposition, diese Veranlagung auch wirklich dann so erfüllt.
Genau, und es ist halt super. Ne? Also es gibt uns voll Hoffnung, weil wir sagen können, okay, auch wenn mir diese Dinge passiert sind, habe ich eine bestimmte Prädisposition. Aber ich habe eine Entscheidungsmöglichkeit, eine Handhabe, ja, da auch Veränderungen zu schaffen. Ja.
Dankeschön.
Ja.
In diesem ganzen Traumata-Weitergabe-Gebiet gibt es ja eine Studie, die da sehr ein Klassiker ist, die ACE-Studie. Magst du uns kurz erklären?
Ja, sehr gerne. Also die ACE-Studie ist auch eine, die ich im Studium kennengelernt habe und die total faszinierend war auf mehreren Aspekten oder Ebenen auch. Die ACE-Studie oder ACE-Studie wird sie auch in Deutsch genannt, wurde von der CDC, das ist die nationale Gesundheitsorganisation in den Staaten, sowie Kaiser Permanente, das ist eine Non-Profit-Organisation und aber auch eine Krankenversicherung, tatsächlich super spannend, finde ich, in den 90er Jahren durchgeführt. Das heißt, es ist schon ein bisschen her. Aber die haben sich die Zeit genommen, 17.000 Menschen zu interviewen. Und zwar jedes Mal, wenn du zum Arzt gegangen bist, musstest du 10 Fragen beantworten. Ja? Und diese 10 Fragen, habe ich euch ein bisschen zusammengefasst, sind sehr detailliert beschrieben gewesen, dass du auch weißt, was du beantworten musst. Geht es zum Beispiel die erste um emotionale Misshandlung. Ja? Und da wurde dann eben sehr spezifisch gefragt, wurdest du oft oder sehr oft angeschrien, beschimpft, beleidigt von einem Elternteil oder jemanden in deiner Familie? Und dann konntest du ja oder nein beantworten. Die anderen Fragen gehen um körperliche Misshandlung, sexuelle Misshandlung, geht darum, ob du angesehen hast, wie deiner Mutter Gewalt zugefügt worden ist, mit jemandem zusammengelebt hast, der Drogen oder Alkohol missbraucht hast, mit jemandem zusammengelebt, der psychisch erkrankt gewesen ist oder ein Haushaltsmitglied gehabt hast, das im Gefängnis war. Und jedes Mal konntest du ja, nein antworten. Und jedes Mal, wenn du ja geantwortet hast, hast du einen ACE bekommen, also einen Punkt. Ja? Und dann haben sie in dieser Studie herausgefunden, dass 21% der 17.000 Menschen, die befragt worden sind, sexuell missbraucht worden sind vor dem 18. Lebensjahr. Das hätte ich noch dazufügen sollen. Also sie waren interessiert daran, zu sehen, was vor dem 18. Lebensjahr geschieht. Ja, ACE steht für Adverse Childhood Experiences. Das sind die negativen Kindheitserfahrungen, die man eben vor dem 18. Lebensjahr macht, weil sie wissen wollten, ob das sie eben die Menschen dann beeinflusst. Das heißt, 21% haben gesagt, sie wurden sexuell missbraucht, bevor sie 18 geworden sind. 19 hatten ein Familienmitglied, das psychisch erkrankt gewesen ist. 28 haben körperliche Gewalt erlebt. Und richtig spannend ist, 64%, das ist über die Hälfte, hatten mindestens einen ACE. Okay, mindestens einmal haben sie ja geantwortet. Und dann haben sie geguckt, okay, wenn diese Leute jetzt diese frühen Kindheitserfahrungen gemacht haben, diese negativen, wie wirkt sich das denn auf ihre Gesundheit aus? Und dann haben sie festgestellt, dass wer 4-mal eine Antwort mit ja beantwortet, also 4 ACE hat, der hat ein doppelt so hohes Risiko, an Krebs zu erkranken oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu haben. Wenn du 5 oder mehr hattest, oder nur 5, Entschuldigung, 5 hattest du ein 8-mal höheres Risiko als jeder andere Mensch, Alkoholiker zu werden. Und dann noch spannender ist, wenn du 6 oder mehr hattest, ist deine Lebenswahrscheinlichkeit um 20 Jahre oder Lebenserwartung, hat sich um 20 Jahre verringert im Durchschnitt. Also diese Menschen sind dann in der Regel 20 Jahre früher gestorben als der Durchschnitt. Und das hat natürlich krasse Auswirkungen. Also wir stellen plötzlich fest, Trauma macht nicht nur was mit unserem Gehirn, sondern es wirkt sich auf unseren ganzen Körper aus. Und wenn wir dann wieder über transgenerationales Trauma sprechen, haben sie eben auch festgestellt, dass ACEs nicht diskriminieren. Ja, das gibt's in jeder Gruppe, in jeder ethnischen Gruppe, Altersgruppe und so weiter. Und die werden auch weitergegeben. Ja.
Okay, ja, krass. Also du hast es kurz erwähnt, wir wissen ja heute, je früher das Trauma stattfindet, umso gravierender sind die Folgen. Warum prägen so frühe Erfahrungen so sehr?
Ja, also Studien haben festgestellt, es gibt so ein Zeitraum einfach bis ungefähr 3 Jahre und wir gehen davon aus, weil das Nervensystem sich noch entwickelt. Ne? Wir lernen uns selbst zu regulieren. Da geht es ja viel bei euch auch drum. Ne? Wie kann ich Trigger identifizieren? Wie kann ich mich gut selbst regulieren? Und dann muss man sich ja auch überlegen, Kinder sind kleiner, also einfach von der Körpergröße her, ja, und Cortisol wird trotzdem ausgeschüttet, ja, und das kann natürlich den Körper auch sehr viel schneller überwältigen. Cortisol ist das Stresshormon, das in stressigen, aber auch traumatischen Situationen ausgesetzt wird vom Körper. Genau.
Und je mehr man davon so früh erfährt, umso ja, gravierender sind die Eindrücke, die im Gehirn hinterlassen werden.
Genau.
Und dann also auch sich auswirken.
Auch die Gehirnbereiche, wie die sich entwickeln, verändern sich dadurch tatsächlich. Und häufig merkt man dann eben, dass im limbischen System mehr Aktivität da ist bei solchen Kindern. Und das ist, wo unsere Emotionen sitzen, sehr vereinfacht gesagt. Ne? Und es eben auch dafür da ist, uns am Leben zu halten. Und unser Frontallappen wird weniger durchblutet und benutzt. Da passieren aber die Entscheidungen ne, wo wir drüber über Sachen nachdenken. Und dann hast du eben nicht die Möglichkeit, irgendwie mit dem Kind vielleicht dich so zu verbinden, wie du das gerne möchtest.
Genau. Ja. Frontallappen ist ja bei uns auch immer wieder Thema. Okay, Sarah, viele hören jetzt vielleicht zu und merken, das betrifft auch meine Familie. Gut, ich frage mich, wer sich da nicht denkt, das betrifft irgendwo auch meine Familie.
Ja.
Woran merke ich denn persönlich, dass bei mir transgenerationales Trauma jetzt irgendwie wirksam ist?
Absolut, ja. Also ich glaube, viel können wir in unsere Geschichte schauen. Tatsächlich, ne, wir als Deutsche jetzt vielleicht auch oder auch mittlerweile, um ganz ehrlich zu sein, weil wir so viele Kriegsgebiete haben, trifft es vielleicht noch viel mehr zu. Wir kommen als Deutsche aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja, mein Großvater oder meine Großeltern waren Teenager. Die waren um die 14 Jahre, als der Krieg geendet hat. Und das hat ja definitiv was mit denen gemacht auch. Ne? Also einfach mal in die Geschichte zu gucken. Was haben denn meine Eltern, meine Großeltern überhaupt erlebt? Und dann sieht man es häufig eben mit wiederkehrenden Mustern, ja, Triggern, was bringt mich aus dem Konzept ein Stück weit auch, ne? Und vielleicht auch eine emotionale Körperreaktion. Es gibt bestimmte Dinge, die fühlen sich auch schon sehr stark an, wo ich merke, mein Herzschlag wird schneller und so weiter, ne? Da habe ich eine Reaktion ein Stück weit auch da. Das können Indikatoren sein.
Ja. Was ja auch wieder spannend ist, weil das ja, also wir haben ja vorhin drüber gesprochen, da sind irgendwelche Schalter in den Genen umgelegt worden, deswegen reagiere ich so, weil mir das praktisch so weitergegeben wurde. Oder weil, keine Ahnung, meine Großeltern sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten haben durch ihre Traumata, dann meine Mutter oder mein Vater in einer bestimmten Art und Weise erzogen haben.
Genau.
Und der oder sie wurde auch wieder so geprägt und hat es wieder an mich weitergegeben in der eigenen Erziehung. Also diese doppelte Komponente hier, so dieses soziale Weitergeben durch die Prägung, aber auch diese Gene, die dann verändert weitergegeben wurden oder
auf jeden
an- oder
Fall.
Ausgeschaltet.
Auf jeden Fall, ja.
Heißt das jetzt, ich bin dem Ganzen ausgeliefert?
Nein, Gott sei Dank ja nicht.
Was ist der Ausweg?
Das ist die Hoffnung, ja. Nee. Ich glaube, so der erste Schritt ist immer, ne, sich erstmal bewusst zu werden. Ne? Okay, Mensch, da ist was bei mir. Ne? Und dann würde ich natürlich, ich bin selber auch Therapeutin, ja, würde ich immer Therapie raten. Ich glaube, das gibt uns einfach nochmal einen anderen Bezug, eine andere Reflexionsmöglichkeit. Ja, Selbstreflexion kann natürlich auch schon sehr hilfreich sein. Für uns in der Therapie oder auch in den Bereichen im traumainformierten Bereich gibt es tatsächlich 3 Säulen und die finde ich ganz spannend. Da geht es um Sicherheit, ja, um Verbindung und dann Coping.
Okay, kannst du es ein bisschen erklären?
Absolut, ja. Also Sicherheit, zum einen bin ich emotional und auch körperlich sicher in dem Bereich, wo ich mich befinde, aber auch in den Beziehungen, ja. Das ist jetzt die zweite Komponente dann. Ich muss mich quasi sicher fühlen mit einer Person natürlich auch, aber wenn jetzt um mich herum mir die Türen um die Ohren fliegen, weil, keine Ahnung, Bomben einschlagen, ja, ist da schon mal
keine
Schwierigkeit. Genau,
da
ist keine Sicherheit. Also diese beiden Komponenten eben in der Sicherheit, dann Verbindung, gesunde Beziehungen, Beziehungen zu haben. Die sind A und O. Ich denke, ihr redet da auch viel in der Kindererziehung drüber und stellt fest, ihr sagt, hier unsere Kinder brauchen Menschen, wo sie sich sicher fühlen. Ne? Mhm. Und aber auch gesunde Beziehungen. Und Coping, da geht es dann eben darum, wie ich mit den schwierigen Situationen umgehen kann. Ja, Selbstregulierung fällt da auch mit rein und die bringt mir dann Flexibilität in meinem Alltag. Ja, genau.
Das heißt, du würdest jetzt von therapeutischer Sicht diese drei Säulen stärken.
Mhm, genau.
Das ist das, was du dann machst.
Genau.
Wo du dann mit deinen Klientinnen und Klienten an den einzelnen Säulen arbeitest.
Genau. Okay. Ja. Oder guck, was ist schon vorhanden und uns vielleicht noch nicht bewusst. Ne?
Okay.
Ja.
Ja, spannend. Total spannend.
Ja.
Jetzt haben sich vielleicht viele gedacht, ja, ich merke das. Man ist ja auch manchmal so, dann denkt man sich, das werde ich nie so machen. Und dann ist man in so einer Situation mit seinem Kind und hört auf einmal seine Mutter oder seinen Vater oder die Oma aus sich selbst reden. Ja, ja. Und denkst dann, diesen Satz wollte ich nie sagen. Ja. So wollte ich nie handeln.
Ja.
Und jetzt mache ich es doch, weil ich gerade hilflos bin in der Situation, weil ich nicht anders mir zu helfen weiß, keine Ahnung, weil ich getriggert wurde. Und eigentlich will ich doch ein Cycle Breaker sein.
Ja.
Also jemand, der dieses Traumamuster unterbricht.
Ja, ja.
Kannst du uns noch einen Tipp geben? Was kann ich konkret tun, um diese Weitergabe von Trauma an meine Kinder irgendwie zu unterbrechen?
Ja, also ich glaube, erstmal möchte ich auch sagen, ne, es geht hier um Bewusstsein und nicht um Perfektion.
Mhm.
Ne, wir werden immer Fehler machen, leider. Ne, ich glaube, wir leben auf einer sündigen Welt und wir sind Menschen und wir machen Fehler.
Mhm.
Ja, und vielleicht sich dessen erstmal bewusst zu werden und da so diesen Stress rauszunehmen. Ja, natürlich wollten wir nicht so mit unserem Kind reden. Ne, und wir wollten nicht genau diesen Satz sagen. Ja, hättest du es nicht besser machen können oder was auch immer es sein mag. Ne? Von dem her erstmal gnädig mit sich selbst zu sein, weil je mehr Gnade wir für uns selbst haben und lässt uns auch verstehen, die Gnade, die Gott für uns hat, ne, können wir dann auch Gnade an andere Menschen weitergeben. Von dem her, von diesem Perfektionismus wegzukommen, ja, und zu sagen, okay, ich weiß, dass ich Fehler machen werde, aber ich versuche so gut wie möglich, mich erstmal dafür auch zu entschuldigen, das ist ja völlig in Ordnung, ja. Mhm. Wir können unsere Kinder lernen, dass es in Ordnung ist, Fehler zu machen, ist, indem wir Fehler machen.
Mhm. Ja.
Und uns entschuldigen bei ihnen auch, ne. Und dann, letzten Endes dann auch wieder hier einen Schritt zurückzugehen, vielleicht innerlich in dem Moment und zu sagen, okay, was ist hier gerade passiert, wenn ich das denn kann oder später, ne? Um die Situation einfach anzuschauen und dann Gefühle zu benennen, unheimlich wichtig, ne? Also was ich benenne, das kann ich zähmen. Ja, habe ich einen Namen für dieses Gefühl? War ich wütend? War ich enttäuscht? Was war ich denn? Mhm. Ja, da gibt es auch Gefühlsräder tatsächlich.
Wir haben eine Gefühlsuhr, ja.
Genau.
Kann man auf unserer Homepage downloaden.
Genau, ja, ich habe die schon benutzt.
Ja.
und dann zu wissen, auch ich muss das nicht alleine machen. Ja, also zum einen habe ich natürlich Gott, ja. Jesus ist immer mit uns, aber benutzt dein Supportsystem, ne? Deine Leute, die vielleicht auch da sind. Es gibt einen Traumapsychologen, der heißt Bruce Perry. Und er hat mal in seinem Buch geschrieben, der Junge, der wie ein Hund großgezogen wurde, dass Beziehungen Veränderungen bewirken. Und eine der mächtigsten Therapien ist die menschliche Liebe.
Ja. Oh, schön.
Und von dem her, lass uns das benutzen, ja, und auch in unserer Kindererziehung drüber nachdenken, ne? So meine Liebe, die trumpft auch die die Dinge, die ich falsch mache.
Übertrumpft sie, ja.
Total, auf jeden Fall, ja, und diese Bindung wird das dann immer tragen, deswegen ist es so wichtig, diese Bindung aufzubauen. Und das, natürlich auch, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber natürlich das dann auch diesen Schwerpunkt einfach zu legen, ne, in diese Verbindung mit dem Kind, ja,
genau.
In die Beziehung. Danke.
Und es ist so schön, weil wenn wir diese einfachen Schritte gehen, diese menschlichen Beziehungen zu stärken und in der Liebe des anderen ruhen zu können, Kinder in unserer Liebe, wir in der Liebe Gottes oder in der Liebe zu einer anderen Person, einer engen Bezugsperson von uns, dass wir dann diese Schritte der Heilung gehen können, die ja dann auch wieder, wir hatten es vorhin über diese ACE-Studie,
genau,
auch wieder unsere Auswirkungen auch auf unsere körperliche Gesundheit.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, das sind wieder diese Zahnräder, die
spannend
ineinander gehen.
Dass wir nicht allein so für uns sind oder nur die mentale Seite, sondern dass alles miteinander in Beziehung steht, die mentale und die körperliche Seite.
Gott hat uns in Gemeinschaft geschaffen.
Genau.
Ja. Er möchte, dass wir in diesem Kontext auch heilen.
Ja, das ist wunderbar. Ja. Deswegen danke, dass du heute da warst. Du wirst nochmal kommen. Wir reden noch ein bisschen weiter über dieses spannende Thema. Es war schon sehr, sehr interessant. Danke, Sarah.
Danke dir. Danke euch.
Das war wieder eine Folge von In Bindung. In Verbindung leben mit deinem Kind, dir selbst und Gott. Danke, dass du dich heute auf den Weg zu diesem Ziel gemacht hast. Und wir freuen uns auch schon auf das nächste Mal mit dir, wenn es weitergeht mit dem zweiten Teil zum Thema vererbte Wunden, Trauma und Heilung in der Bibel.